Radio 1.
Ich darf Sie jetzt mitnehmen. Wir tauchen nämlich tief ein in die vielleicht dunkelste Geschichte Berlins, genauer gesagt in die Zeit des Nationalsozialismus. Und wir tun das mit Hilfe eines neuen Buches, das uns die Stadt in dieser Zeit auf eine, wie ich finde, ganz und gar neue, schon fast intime Weise näher bringt. Berlin im Nationalsozialismus, Abriss einer Stadtgeschichte, so heißt der vollständige Titel, aber Berlin-Abriss ist fettgedruckt und das hat gute Gründe. Geht es doch darum, was die Nationalsozialisten eigentlich wirklich in nur wenigen Jahren aus dieser Stadt gemacht haben, nämlich einen Schutthaufen neben Potsdam, wie Bertolt Brecht das mal gesagt hat. Was hat das ganz konkret für die Menschen dieser Stadt bedeutet? Das genau haben die beiden Autoren in diesem Buch entwickelt und einer von ihnen ist jetzt hier der Historiker Christoph Kreuzmüller. Herzlich willkommen, da ist er. Christoph, dieser Titel ist schon mal sehr, sehr knackig. Abriss, also da denkt man sofort an einstürzende Neubauten. Wo kam diese Idee her, mal wirklich so niedrigschwellig zu erzählen, wirklich das Alltagsleben der Leute sich mal genauer anzugucken und genau dazu zu erzählen?
Naja, das kommt eigentlich aus der Frage, wie wir heute Geschichte überhaupt erzählen wollen und können. Und dieser Nationalsozialismus ist ja ein ziemlich sperriges Thema. Und viele Leute, und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, machen dann gern die Ohren zu und denken so, oh, schon wieder diese scheiß Nazis, die Geschichte kenne ich eigentlich. Und dem können wir nur begegnen, oder wir dachten, Björn und ich dachten, und Björn ist heute krank, gute Besserung. So,
allerdings.
Wir dachten so, hey, das kann man eigentlich nur verändern, wenn wir eine andere Tonlage finden und vielleicht auch einen anderen Standpunkt finden. Und die Frage, die du vorhin so aufgemacht hast, wie geht das in 12 Jahren, 4 Monaten, ein paar Tagen, so eine Weltmetropole, die es mal war, so kaputt zu machen, dass die Gesellschaft bis heute eigentlich zerstört ist oder unter der Zerstörung zu leiden hat. Und letztendlich spiegelt sich das in dem Titel wieder, Abriss halt.
Und das ist auch irgendwie eine sehr, sehr schöne nochmal wirklich Gegenerzählung zu dem, was ja auch so auch gerne bis heute leider auch nicht mehr nur noch an Stammtischen zu vorgerückter Stunde gesagt wird, dieses, naja, aber vorher lag Berlin ja so am Boden und dann kamen die und dann wurden Autobahnen gebaut und Häuser gebaut und es gab wieder Wohnungen und Arbeit und so weiter und genau damit räumt ihr wunderbar auf mit diesen Mythen und belegt das ganze Gegenteil, was nämlich tatsächlich vorgefallen ist in diesen Jahren in dieser Stadt. Und wenn man nochmal guckt, also zum Beispiel dieses Stichwort genug Arbeit, genug Wohnungen. Da habt ihr ein Kapitel dazu, vielleicht nur so ganz kurz in Stichworten. Da wurde nicht zwangsweise nur neuer, toller Wohnraum geschaffen.
Nee, beileibe nicht. Also die haben ab 35 bauen die Fabriken und Kasernen und eben die genannten Autobahnen teilweise. Und Wohnungen nicht. Und Wohnungen oder die Wohnungsnot ist so drängend, oder das drängendste Problem, das bemerken die Nationalsozialisten in internen Protokollen auch, dass es noch schlimmer sei jetzt im Zweiten wie im Ersten Weltkrieg. Und da war es schon richtig schlimm in Berlin. Und machen eigentlich hauptsächlich oder versuchen Angebote zu machen dadurch, dass sie die Wohnungen teilen. Und wer in Berliner Häusern wohnt, normalerweise haben Berliner Mietshäuser ja 2 Wohnungstüren. Und wenn es eine dritte hat, dann ist die wahrscheinlich nach 1933 eingesetzt worden, als sie die größeren Wohnungen aufgeteilt haben. Und das andere, was gemacht wird, ist abgerissen. Also was dieser Star-Architekt von Hitler, der immer sich so groß profiliert und so und auch fotografieren lässt vor irgendwelchen Modellen, die dann nie gebaut werden konnten, auch gar nicht hätten gebaut werden können, weil egal, der reißt ab. Der reißt 5% des Wohnungsbestandes in Berlin ab. Das ist jede 20. Wohnung. Und das in greller, schlimmer Wohnungsnot. Und das versucht er sozusagen zu kaschieren dadurch, dass er den Leuten, die abgerissen werden und deren Wohnungen abgerissen werden, dann Wohnungen zuweist der Jüdinnen und Juden. Sozusagen eine Umverteilung auf Kosten der Verfolgten irgendwie versucht hinzukriegen. Und naja, das funktioniert natürlich auch nur teilweise. Und wenn dann mal gebaut wird, zum Beispiel diese Dr. Josef Goebbels-Siedlung oder so, dann ist das für Parteigenossen.
Mhm. Was ich einfach auch schon unglaublich eindrucksvoll finde, das ist, macht schon der Blick ins Inhaltsverzeichnis klar, dass ihr euch also wirklich so Alltagsthemen rausgenommen habt. Also es gibt Themen an der Theke, im Bett, also in der Amtsstube. Also es sind wirklich so richtige Ausschnitte aus dem Alltag der Menschen. Wir haben immer vielleicht vor unserem inneren Auge, wenn wir in Berlin an dieser Zeit denken, große Aufmärsche, genau diese Modelle, von denen du gerade erzählt hast, Albert Speer und seine gigantomanischen Vorstellungen, wie diese Stadt auszusehen hat. Aber genau diese Alltagsszenen, diese Frage, was die Menschen im Alltag beschäftigt hat, das brecht ihr wahnsinnig schön runter. Und zum Beispiel, also dieses an der Theke. Was habt ihr daraus gefunden? Wie muss man sich die Kneipenkultur in dieser Stadt vorstellen? Das fand ich mega interessant. Das berühmte Kneipensterben hat es schon mal gegeben.
Ja, das fand ich auch, das ist so ein Kapitel, der, wo mein Herz wirklich drin hängt. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Kneipengänger und sehe das Kneipensterben jetzt. Beargwöhne es auch. Und seinerzeit passierte es auch. Es gab 14.000 Kneipen 1931 und 9.000 Kneipen nur noch dann 10 Jahre später. Und die Leute trinken viel, viel mehr zu Hause, weil sie an der Theke sitzen. Sie werden überwacht. Und da habe ich dann Polizeiprotokolle gelesen. Da wird man wirklich dann auch schon aus der Kneipe nachts um 2 rausgezerrt, wenn man irgendwie so sagt wie, dass vielleicht einer der Granden des Regimes nicht so toll aussieht oder so aussieht. Und dann kommt sofort die Polizei zwischen diese Säufer, die dann morgens um 2 da sitzen und führt den einen ab und den anderen nicht. Und das ist super spannend. Also dass es auch dann gleichzeitig so eine Politisierung des Trinkens gibt, weil letztendlich sind die Nazis ja eigentlich ein biertrinkender Männerclub. Ne? Die kommen aus dem Hofbräuhaus oder wie auch immer, das, also aus so einer Bierstube, und das machen die.
Christoph Kreuzmüller ist unser Gast. Gemeinsam mit Björn Weigel hat er das Buch Berlin Abriss, Berlin im Nationalsozialismus, Abriss einer Stadtgeschichte geschrieben. Das erscheint dieser Tage im Bebra Verlag, und wir sprechen gleich weiter über zum Beispiel Kapitel, die so vielversprechende Titel tragen wie Im Bett oder Im Saustall. Berlin im Nationalsozialismus, Abriss einer Stadtgeschichte oder kurz Berlin Abriss, so heißt das neue Buch der beiden Historiker Christoph Kreuzmüller und Björn Weigel. Björn Weigel leider krank nochmal, Grüße gehen raus, aber Christoph Kreuzmüller ist da, und Christoph, schon diese Kapitelüberschriften machen total neugierig, zum Beispiel dieses natürlich im Bett, da denkt man sofort, da geht was, und es geht tatsächlich längst nicht nur ums Schlafen, es geht um Liebe, um Sexualität, um sexualisierte Gewalt sogar. Warum war es euch wichtig, auch wirklich so diesen so intimen Bereich in diese Darstellung aufzunehmen?
Ja, weil der zum Leben dazugehört. Also
man schaut, dass man deinen Blick gerade nicht sehen kann.
So, oh ja, nee. Mann, und ich fand es super schwer, das zu recherchieren.
Ja.
Weil natürlich das, was die Nazis so für deviantes Verhalten halten, das wird radikal verfolgt. Und die Frauen, die dann angeklagt werden, werden von den männlichen Kriminalpolizeibeamten auch schrecklich verhört. Und diese Verhöre lese ich dann mit, auch als Mann, mit so einem ganz komischen Gefühl. Also warum lese ich das jetzt, und warum muss diese Dame sich jetzt erklären, wie oft sie mit wem Geschlechtsverkehr in welcher Form gehabt hat? Und wie schreibe ich das dann auf? Mhm. Schreibe ich das überhaupt noch auf? Das fand ich richtig schwierig.
Kann ich mir vorstellen.
Aber wichtig, weil das halt tatsächlich, das ist ja unser Leben in dieser Stadt. Und das jetzt auszuklammern weiträumig, hätte ich falsch gefunden. Dann habe ich lieber versucht, oder haben wir versucht, irgendwie uns da so ein bisschen zart zu nähern.
Mhm. Vielleicht auch nochmal zum Verständnis. Also es gab auch wirklich in diesem Bereich eine ganz klare Reglementierung. Also es gab ganz klar eine erwünschte und unerwünschte Intimität. Aber wie hat sich das im Alltag der Berlinerinnen, der Berliner wiedergespiegelt? Also gab es da vielleicht auch Nischen, Widerstände, in denen sich Menschen diesen Normen dann doch auch entziehen konnten?
Ja, Nischen gibt es natürlich immer. Und ich meine, das Kapitel heißt Im Bett, aber wir wissen alle, dass gerade in jener Zeit wahrscheinlich genauso viel Sex in Parks oder an Baggerseen, hätte ich jetzt gesagt, also an Berliner Seen gemacht gehabt wird. als im Bett oder in dunklen Hausfluren oder so. Ne? Insofern ist das eine Metapher natürlich auch. Und es gibt Nischen, aber das, was ich glaube ich wirklich gelernt habe, ist, wie tief dieses Regime wirklich in diese unteren Nestelungen und Strukturen der Gesellschaft reingeht. Und die überwachen wirklich alles.
Ein großes Kapitel, bei dem sowohl Björn als auch du euch beide sehr, sehr gut auskennt, ist dieses ganze Kapitel Finanzen, Korruption. Und auch da war die Zeit wirklich von Filz geprägt. Ihr habt das so schön in diesem Kapitel Saustall aufgearbeitet. Der Titel ist sehr drastisch und es geht eben nicht um Landwirtschaft, sondern es geht um Korruption in Berlin zwischen 33 und 45. Vielleicht nur ein paar Worte dazu. Also wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben es reingebracht, weil die Nazis angetreten sind als Antikorruptionspartei und gesagt haben, wir, die neue Partei, räumen jetzt mit den Alten auf und die Alten sind verfilzt.
Kommt mir irgendwoher bekannt vor.
Ja, Dom haben wir es reingenommen, genau darum. Weil wir haben das Buch wirklich geschrieben, das ist der letzte Satz, wir haben das Buch geschrieben, damit diese Geschichte Geschichte bleibt. Das ist der letzte Satz des Buches und den meine ich, diesen Satz. Den meinen wir, den glauben wir. Anyway, also die treten an, hey, wir machen alles anders, wir sind die Clean Boys. Und was machen sie natürlich? Es gibt keine Gewaltenteilung mehr sehr schnell, also können die machen, was sie wollen. Und Goebbels schreibt in sein Tagebuch dann irgendwann, dass er 200.000 Reichsmark bekommt. Und damit kauft er sich dann Haus auf Schwanenwerder. Und Schwanenwerder, muss man wissen, das ist der Ort, der früher die Schlossallee war. Bei Monopoly, bei dem ursprünglichen Monopoly-Spiel, das war an Berlin angelehnt und da war die teuerste Straße, war eben Schwanenwerder. Und da kauft sich der so mit seinen Berlinern mitfühlende Rheinländer sein Häuschen.
Nochmal einen ganz allerletzten Aspekt, der mich an diesem Buch auch so begeistert, sind die Bilder. Also es ist einfach eine wahnsinnig tolle Sammlung an Bebilderungen, die einfach nochmal zeigen, was ihr beschreibt. Und zwar sind das Bilder, die wir so überhaupt noch nicht gesehen haben und wo einem dann auch gleichzeitig wieder klar wird, die Bilder, auf die wir nämlich meistens zurückgreifen oder die uns gut bekannt sind, sind oft selbst aus diesem Propagandaministerium oder sind selbst noch Bilder der damals Herrschenden. Ne?
Absolut. Und darum haben wir versucht, andere Zugänge, andere Fotos zu finden. Und eigentlich, ja, mein Lieblingsfoto ist ein Foto, das jetzt gerade im Bezirksmuseum in Schöneberg herausgestellt wird, in dieser wunderbaren Ausstellung über jüdische Fotoalben. Und das ist ein jüdischer Mann, der lässt sich fotografieren von einem Juden vor dem Brandenburger Tor an dem Tag, als die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfällt. Und das ist eigentlich, das darf der überhaupt nicht und das geht eigentlich gar nicht. Aber der macht es. Und das finde ich so schön, dieses Foto, also dieses Fotografieren. Ja, ich stelle mich vor das Brandenburger Tor, man muss sich ja mal irgendwann vor das Brandenburger Tor stellen. Natürlich mache ich das, obwohl ich Jude bin und mache ich. Und das musste unbedingt in dieses Buch rein.
Also eine ganz, ganz große Empfehlung von unserer Seite, Berlin Nationalsozialismus, Abriss einer Stadtgeschichte oder eben kurz Berlin Abriss, erscheint dieser Tage im Bebra Verlag. Das Buch hat 336 Seiten, viele Abbildungen, wir haben es gerade gehört, Kostenpunkt 28 €, und Christoph Kreuzmüller und Björn Weigel haben es geschrieben. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Studio 1.
Ich danke dir.